Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin moin Niklas.
An diesem kalten Mittwoch nach einem für uns entspannten, wettertechnisch entspannten Dienstag, öffentliches Training bei Holstein. Ordentlich was los, muss man sagen. Sind ja auch Ferien. Haben wir ein bisschen Zeit vielleicht, mit den Kindern mal hinzugehen. Da war ordentlich Andrang. Vielleicht auch die Erfolgsphase der Störche mit ausschlaggebend. 2:0 gegen Hansa Rostock am Sonnabend. Läuft.
An einem mauschligen Sonnabend im Vergleich zu den heutigen Temperaturen, ne? Nicht nur vom Spiel her, sondern auch von den Rahmenbedingungen.
Ja, absolut. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es war mauschelig. Holstein hat sich das mauschelig gemacht mit einem frühen Tor.
Ja.
Das Spiel in die richtige Richtung gedrängt, dann nach der Pause das 2:0 nachgelegt. Und dann, muss man auch sagen, relativ zügig in den Verwaltungsmodus geschaltet.
Ja, das liegt dann im Auge des Betrachters. Ich finde, das war, ich bin ja nun bekanntermaßen eher von der konservativen Fraktion, was Fußball anbelangt, und für mich ist Defensive das Maß aller Dinge, ist ja sowieso, aber bei mir dann auch nochmal grundsätzlicher. Aber das war dann vielleicht ein bisschen too much Verwaltung, fand ich jedenfalls, gegen Hansa Rostock als aktuell vielleicht harmlosestes Team, was Offensivleistungen anbelangt, hat das natürlich locker gereicht und haben auch gut verteidigt. Zu den Details kommen wir ja gleich noch. Aber ich stelle mir vor, jetzt, wenn mit dem HSV-Spiel oder Gastspiel beim HSV im Volkspark die letzten 5 Wochen anbrechen und die Gegner da wahrlich nicht leichter werden, was die tabellarische Situation als auch die wahrscheinlich Qualitätsgeschichte anbelangt, dann könnte das vielleicht ein bisschen eng werden, wenn man sich jetzt zu sehr auf diese Verwaltungsgeschichte zuschlagen. Vorne effektiv sein ist wunderbar, und es gibt auch, wird auch weiterhin noch Spiele geben, wo es dann über diese Komponente Verwaltung und sicher stehen funktionieren wird, aber ausschließlich darauf verlassen sollte man sich nicht. Vielleicht den einen oder Gedanken nochmal wieder schärfen, dass man im Kombinationsspiel nach vorne auch sehr, sehr gute, ich sag sogar aufstiegsreife Qualität hat.
Das stimmt. Also das frühe Tor war natürlich, muss man auch sagen, höchste Qualität schon bei der Vorlage von Schulo Mancino.
Das war ein Traumpass. Ne?
Schön reingedreht, dann wieder geöffnet zur anderen Seite, den vorne reingelegt. Skripski nimmt ihn dann mit ein bisschen Glück in der Bewegung so auch, aber es passte einfach. Ja, der Laufweg passte, die Bewegung passte, und dann macht er ihn eiskalt rein. So kennt man ihn, ne?
Ja, also super. Der Pass alleine war schon, sagt man ja gerne mal so, das Eintrittsgeld wert, weil es war jetzt kein No-Look-Pass oder sowas, aber das war schon ziemlich genial und auch offensichtlich völlig unvermutet für die Rostocker Deckung, die sich ja wunderten, warum da auf einmal einer völlig frei vor ihrem Keeper steht. Dachte man auch jetzt, ob das vielleicht Abseits ist, aber das war knirscht dann kein Abseits, Gott sei Dank, aus Kieler Sicht, und das war schon allerhöchstes Regal. Allerhöchstes Regal.
Absolut. Mancino hat mir sowieso gut gefallen, wieder.
Bin ich bei dir, aber der Aufwärtstrend ist ja unverkennbar. Also da braucht man sich ja gar nicht. Das sind 4 von da, so vielleicht mal zwischen nach seinem zweiten Saisontor am 25. August auf Schalke hat 17 Spiele gedauert, bis er die nächste Torbeteiligung hatte. Man könnte auch von einer leichten Talsohle sprechen, die sich nicht nur in Ermangelung der Torbeteiligung oder eigener Treffer gezeigt hat, sondern auch insgesamt auf dem Feld ist da ja teilweise ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld irgendwo, und man merkte ja bis an das Tribünendach, dass er also 0,0 Selbstvertrauen, 0,0 im Grunde wirklich ehrlichen Bezug zu der Veranstaltung hatte, von inneren Blockaden geprägt, Und auf einmal wird das besser. Liegt wahrscheinlich auch an dem mutmaßen kann man das jedenfalls an dem japanischen Videoanalysten, den sie da verpflichtet haben zum Jahresbeginn. Seitdem ist die Kommunikation vielleicht besser, dass er auch mal sich vernünftig unterhalten kann, unser Shuto. Und hat ja jetzt auch in der Stadt offensichtlich mehr Drang, die Stadt zu erkunden. Ja, und auch mal
kulinarische Erkundungsreise.
Ja, genau. Und auch auf eigenen Wegen zu radeln oder mit dem E-Roller durch die Gegend zu brausen oder sowas. Das ist natürlich alles sehr förderlich und dieser passt nochmal. Aber in dem Spiel hat sich gezeigt, der hat unfassbare Möglichkeiten, weil er, wenn er an den Ball kommt in vorderen Regionen, hat er sehr gute Moves, lässt vielfach Leute, die Gegenspieler ins Leere laufen, zieht dann auch gut, dreht gut auf und zieht an, hat dann gegen Rostock allerdings 3, 4, 5 Mal den entscheidenden Moment zum Abspiel verpasst oder für den eigenen Zug zum Tor. Wenn das noch dazu käme, dann ist er wirklich endgültig dieser Qualitätsstürmer, den man in Kiel erhofft hat, als er im vergangenen Sommer verpflichtet worden ist. Und er zeigt das einfach, warum er auch mal schon einmal in der japanischen Nationalmannschaft gestanden hat. Da sind wirklich tolle, tolle Ansätze. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass er hat ja auch einen eigenen Anspruch, unser Shuto, dass er da auch sich noch weiterentwickeln will und auch noch mehr Tore folgen lassen möchte. Aber fast wichtiger im Moment als seine eigenen Tore, da geht natürlich nichts drüber für ihn persönlich, aber wenn er in diesen Situationen wie jetzt gegen Rostock da nochmal den Blick hochnimmt und den Diagonalpass spielt oder nochmal einen Stecken, fehlten denn immer zwei Sekunden und dann war die Situation leider verpufft oder so. Nichtsdestotrotz, das war schon gut.
Ja, ich finde, er zeigt einfach, dass er es kann, ne? Ja, und dass genau. Er noch mehr kann und dass das macht wirklich Mut und macht irgendwie Spaß, dass man das Gefühl hat, da ist noch Luft nach oben und da kommt langsam was. Gleiches, finde ich, gilt auch für Alexander.
Aber lass mich noch mal einmal reingrätschen und da kommt jetzt ja noch was Entscheidendes dazu, ne? Also ohne dass wir jetzt schon Vorgriff machen auf das anstehende Auswärtsspiel in Nürnberg, aber fürs kommende Wochenende sind im Süden Deutschland bis 25, 26 hier über 20 Grad angekündigt. Das ist Labsal auf Maschinos Seele und Körper, weil er mehrfach schon betont hat, dass dieser eisige Herbst und Winter ihm sehr, sehr zugesetzt hat, neben der sozialen Kälte, die er da für sich persönlich erlebt hat in dem fremden Kulturkreis. Und jetzt wird's warm. Es blüht, es fängt an zu blühen.
Ja, die Kirsche blüht.
Die Kirsche blüht und dann läuft die Kirsche vom Fuß wahrscheinlich auch bald noch besser. Also wir dürfen uns da, glaube ich, es ist nicht zu viel Vorfreude, soll man ja nicht entwickeln, aber ich glaube, wir können uns schon mächtig freuen, dass da noch eine ganze, ganze Menge kommt. Je wärmer, desto gefährlicher, sage ich mal.
Das schauen wir mal, in welcher Relation das nachher steht miteinander, kann gut sein. Ich wollte sagen, dass das Gleiche für mich so ein bisschen gilt bei Alexander Bernhardsson, der auch von Spiel zu Spiel immer mehr zeigt, dass er wirklich dieser Spieler sein kann, den man sich erhofft. Also so ein bisschen Hybrid aus Stoßstürmer und über den Flügel, hat jetzt gegen Rostock ein paar Bälle super festgemacht als Wandspieler, tolle Bewegung, teilweise dann auch mit Ball so aufzudrehen und so. Also da, das scheint auch eine sehr gute Verpflichtung gewesen zu sein im Winter.
Und schnell, ne, mit seinen dünnen Beinchen,
Storchenbeinchen
da und ist aber schnell und kann sich auch gut durchsetzen, also gegen die Knochenbrecher da in den gegnerischen Deckungsreihen irgendwo, das sieht auch sehr, sehr gut aus und kann mir auch vorstellen, dass da bald mal eine Bude wieder fällig ist von ihm und ich glaube, das würde ihm noch mehr Auftrieb geben, aber das ist jetzt auch schon, also das passt schon sehr gut.
Da müssen wir nur hoffen jetzt, dass es bei ihm nicht andersrum ist wie bei Shuto, weil er kam ja aus Schweden hierher und sagte, ach, das ist ja ganz angenehm mild hier.
Ja.
Unterschiedliche Voraussetzungen.
Da müssen klimatologische Anpassungen vorgenommen werden.
Ja, da muss man den guten Mittelweg finden. Vielleicht pendelt sich bei 20 Grad ja für beide ganz ordentlich.
Oder Vorschlag zur Güte, vielleicht wenn es zu warm wird für Bernhardsson, einfach eine Eistonne in der Kabine stellen, dass er da vorher einmal reinsteigen kann.
Ja.
Nikolai Remberg macht das ja auch immer, der klatscht sich immer vorm Spiel eiskaltes Wasser ins Gesicht und damit er auf Drehzahl kommt. Und vielleicht könnte man das beim skandinavischen Storch vielleicht auch noch grundsätzlicher machen, eben mit einer Eistonne. Vielleicht geht's ja irgendwo, ne?
Ja, bestimmt. Da Mittel und Wege wird es geben.
Holstein Kiel ist in dieser Saison dafür bekannt, zu improvisieren. Wie beispielsweise auch in der Deckung, ne?
Ja, richtig. Das ist für mich nach wie vor erstaunlich. Es ist immer in Relation zu sehen, Rostock war wirklich harmlos und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit mit diesen Langholz-Dingern ins völlige Niemandsland auch echt harmlos. Die beiden Chancen, die sie hatten, die entstehen aus Kieler Fehlern, komme ich auch gleich noch zu, aber mal grundsätzlich generell eine völlig neu formierte Verteidigung, dadurch, dass neben Colin Kleine-Bekel, der mit Kreuzbandriss leider sehr lange ausfallen wird, dann auch Patrick Erras mit Mittelohrentzündung nicht zur Verfügung stand. Und dann spielen sie da hinten mit Marco Ivesic in der Zentrale und Timo Becker als Halbverteidiger und Finn Porat als Rechtsverteidiger und
Marco Komenda,
linker Halbverteidiger und es ist irgendwie noch nie so zusammengespielt und trotzdem insgesamt im Großen und Ganzen hat das auch wunderbar funktioniert.
Ja, das ist wirklich, da kann man nur den Hut vorziehen und zeigt auch die Qualität, ohne die beiden, ohne Timo Becker oder Marco Komenda hinten anzustellen, aber zeigt natürlich die Qualität von Marco Ivicic. Im Zentrum bist du automatisiert irgendwo ein bisschen der Organisator und musst die Nebenleute ein bisschen stellen und er hat damit offensichtlich kein Problem und da kommt ihm natürlich auch zugute, dass er eigentlich von der Holding Six kommt, also als zentraler defensiver Mittelfeldspieler, der auch wirklich das Augenmerk mehr auf die Defensive legt als auf Spieleröffnung oder offensive Beteiligung. Das kommt in der Position natürlich zugute. Hat das wirklich, wirklich prima gemacht und völlig unaufgeregt. Und er erinnerte tatsächlich an Patrick Erras in gewissen Situationen, obwohl dessen Unaufgeregtheit und dessen Ruhe ist ja nicht zu toppen. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Detailwerte aus dem Spiel in Elversberg, das Holstein ja vor der Länderspielpause noch mit 2-0 gewonnen hat. War das vor der Länderspielpause? Ich kriege schon alles durcheinander. Jedenfalls das Auswärtsspiel vor Rostock.
Ja,
und
alles richtig.
Also siehst du, dachte ich doch. Und da hat er 90% Passquote und 100% Zweikampfquote am Boden und in der Luft. Na, noch Fragen irgendwo, ne? Das sind schon Werte, die sind wirklich überragend. Und wenn man sich mit den Kollegen unterhält, die Wertschätzung für Patrick Erras könnte größer kaum sein. Und also das ist, dass der ausgefallen ist, war schon auch für einen Trainer dann, der nun wirklich einiges gewohnt ist in dieser Saison an personellen Rückschlägen, aber das, die er dann mehr oder weniger klaglos dann hingenommen hat und improvisiert hat. Aber bei Patrick Erras hat er dann auch mal bei dem Ausfall auch mal leichte Sorgenfalten und die waren ja dann wie weggewischt aufgrund der Vorführung da der drei Kollegen in der Dreierkette, flankiert von Finn Porat und Tom Rothe, dann als Außenverteidiger gegen den Ball in der Fünferkette. Nee, das ist schon eine erstaunliche, haben wir auch schon mehrfach thematisiert, aber man kann es gar nicht hoch genug loben, diese Fähigkeit, personelle Rückschläge zu kompensieren, ohne da groß rumzujammern. Und wenn ich das bei der Konkurrenz teilweise so höre, da kann Holstein, das Klagelied könnte bei Holstein deutlich am lautesten sein, aber kommt eben nicht und zeigt eben die Besetzung, dieses hohe Gut der Qualität in der Breite des Kaders, ohne jetzt irgendeinen Überflieger, aber das Niveau in der Breite ist schon sehr, sehr, sehr hoch für Zweitliga-Verhältnisse.
Es ist ja tatsächlich auch so, dass man merkt, dass es keine hohlen Phrasen sind, wenn da immer von gesprochen wird, dass wir haben genug Leute, die es spielen können und so, das hört man ja immer wieder. Das ist bei Holstein ja tatsächlich so. Und jetzt zum Beispiel auch Finn Porat, der spielt ja wirklich überall.
Ja.
Und jetzt aber auch wieder in einer etwas anderen Rolle als Rechtsverteidiger, hat er ja schon mal gespielt, war da deutlich offensiver, jetzt eher so, auch als Absicherung. Mhm. Timo Becker war trotzdem ja mal vorne. Ich glaube auch ohne Sprint zur gegnerischen Eckfahne ist das Spiel für ihn irgendwie nicht komplett.
Nee, genau.
Also der musste auch noch mal nach vorne und dann hat Porat halt abgesichert, viel verteidigt und das einfach im Verbund dann gut gelöst, ne?
Ja, genau.
Und diese wie wir es ja letzte Woche auch schon so ein bisschen vermutet hatten, diese fehlende Qualität vielleicht im Spielaufbau durch das Fehlen von Kleine Bekel und auch Erras, der auch einen sauberen Ball hinten rausspielt, hat dann auch Luis Holtby ein bisschen aufgefangen, der immer tief gekommen ist, der auch in diesem Spiel unfassbar wach war und unglaublich gedankenschnell. Also 4, 5, 6 Situationen, in denen er den Ball stibitzt oder einfach einen Zweikampf gewinnt, weil er viel schneller ist im Kopf als die Gegenspieler, sofort die Situation analysiert, auch wieder ein klasse Spiel gemacht, also wahrscheinlich der beste Mann auf dem Platz in der Gesamtheit, nicht nur durch sein
ohne Tor. Ohne jetzt, da waren auch viel Pässe dabei und hat auch nicht jeden Zweikampf für sich entschieden, aber das Entscheidende ist ja Fehlpass und dann Kollegen ausbügeln oder man selber, ne, zweite Bälle, Gegenpressing, all das sind ja die Komponenten, die diese Mannschaft im Kollektiv so auszeichnet irgendwo. Und wenn du dann noch einen hast wie Holtby als gnadenloser Strafraumkiller, ne, der also aus die Chance wittert nach dem abgeprallten 20-25 Meter Knaller davon von Philipp Sander, den der Torwart da abklatschen lässt, da steht er natürlich. Wie früher Gerd Müller. In unnachahmlicher Manier trifft er den Ball ungefähr genauso sauber wie früher Gerd Müller und lässt dem Torwart mit seinem starken rechten Fuß aber 0,0 Chance. Ne? Hat dann hinterher gesagt, dass ihm der Szene tatsächlich das Herz auch ein bisschen in die Hose gerutscht ist, ne? Weil er dachte, oh, jetzt mit dem rechten Schlappen hoffentlich bringen. Und dann hatte er noch eine Szene danach, wo er auch gezeigt hat, wie stark er mit dem rechten Fuß ist, als er ein schönes Luftloch nahe des eigenen Strafraums geschlagen hat. Er hat ja hinterher das erklärt und das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Er hatte gedacht, ein Rostocker liegt da am Rasen und wollte den Ball austrudeln lassen.
Naja, das Tor war wie Özil, hat er gesagt.
Ja, das Tor war wie Özil. Insofern. So ähnlich sah es auch aus. Also mich hat das mehr an Müller erinnert früher, weil der hat ja auch nie, also nicht immer richtig sauber getroffen, aber eben, dass er reingeht, ne? Und das reicht ja auch. Ne?
Das ist die Hauptsache.
So sieht's mal aus.
Und das ist halt, also Holtby dann auch solche Interviews, muss man auch dazu sagen, es ist einfach herrlich, es macht Spaß, es war jetzt beim Training gestern genauso, die Stimmung ist einfach super.
Naja, also, was Wunder, ne? Dritter Sieg in Folge ohne Gegentor, ne?
Es ist, Luis Holtby kam zu uns und fragte uns, ob wir nicht dem Kollegen Timon Weiner nochmal die Rückpassregel erklären könnten.
Ja.
Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, das war ja auch noch so ein Ding in der ersten Halbzeit, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Vergessen, dass der Ball vom eigenen Mann kam, schon wieder an die Spieleröffnung gedacht oder?
Ja, das war ja ein Rückpass über 25, 30 Meter.
Ja.
Also.
Nimmt ihn dann so mit am Fuß im Strafraum und ich glaube, dann war es so wie gelöscht irgendwie, wie mit einem Magneten darüber gefahren und dann, kommt einer nämlich den Ball hoch.
Ja,
ne?
Leider am eigenen 5-Meter-Raum. Das war jetzt ein bisschen unglücklich irgendwie und aber das ist auch, der Trainer hat ja hinterher auch erzählt, Marcel Rapp, dass auch diese Szene einen gewissen Symbolcharakter besessen hat für das, was er sich so unter kollektiver Verteidigung vorstellt. Natürlich auch, wenn du 0-3 hinten liegst, schmeißt du dich mit allen in den folgenden Freistoß rein. Aber diese Willenskraft, die man in den Gesichtern der Holstein-Spieler, die da auf der Torlinie standen und wie nachdem der Schiedsrichter den Freistoß freigegeben hatte, wie von der Tarantel gestochen, losgeschossen sind, um bloß diese Kugel dann abzublocken. Das ist einfach das. Und danach haben sie sich auch zu Recht abgefeiert.
Ja.
Chance dummerweise ermöglicht, Chance wunderbar vereitelt. Also nee, da passt wirklich vieles. Und
auch der Jubel auf der Tribüne war nicht leiser als bei einem eigenen Tor.
Richtig,
also ne, das ist auch, dieses Gefühl dafür ist auch bei den Fans, bei den Zuschauern durchaus da.
Genau.
Dass das wichtige Situationen sind. Und es zeigt einfach auch diese Stimmung, die jetzt da ist. Also sogar sowas geht halt gut aus. Und du kannst hinterher drüber lachen und kannst Witze machen, weil es halt läuft und weil es dann auch zu verschmerzen ist.
Richtig.
Und es irgendwie im Moment halt alles zusammenpasst. So.
Ja, und den Stellenwert, den um nochmal auf Schuto zurückzukommen, den sich Maschino mittlerweile da auch im Kollegenkreis erarbeitet und erspielt hat, zeigt ja auch die Tatsache, dass Luis Holtby ihm für diesen wunderbaren Steckpass da zur 1-0 Führung in der dritten Minute eine Flasche Sake in Aussicht gestellt hat. Ne? Ich meine, mehr geht jetzt nicht. Ne? wer trinkt denn schon freiwillig Sake?
Muss man mit groß geworden sein. Aber so ist es, alles Friede, Freude, Eierkuchen,
ja, schön.
So zumindest zum ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil.
Ja.
Natürlich ist sowas wie die Verletzung von Colin Kleine-Bekel ein Wermutstropfen und hat auch gesehen, Torjubel mit Trikot von ihm auf dem Rasen, also klar, der fehlt, sagen auch alle, also wir können das irgendwie kompensieren, haben wir immer geschafft, wir haben gute Leute, aber trotzdem fehlt der,
ja, natürlich.
Sowohl menschlich als auch fußballerisch, das ist klar, aber ja, wie wir haben es gesagt, die Breite stimmt, die Stimmung stimmt,
ja,
die Leistungen stimmen.
Auch beim Fall Colin Kleine-Bekel, wenn man mit den Spielern sich darüber unterhält, gewinnt man den Eindruck, klar, wie du sagst, alle vermissen ihn und haben Mitgefühl mit ihm und natürlich Kreuzbandriss weiß jeder, das ist schon mal einigermaßen bescheiden, sag ich mal, was die Verletzungsart anbelangt, aber man hat das Gefühl irgendwie, die sind sich alle völlig sicher, dass der im halben Dreivierteljahr wieder da ist mit alter Stärke, und wenn du sowas auch als Betroffener dann fühlst, irgendwie, glaube ich, geht die Reha auch ein bisschen leichter von der Hantel oder von der Beinpresse oder sonst irgendwas, also oder von der Wassergymnastik.
Ja, so weit sind wir noch nicht, ne? Erstmal mit OP und dann gucken wir mal.
Aber ich glaube, das geht, das hilft in der Situation massiv. Nicht, dass da alle sitzen, um Gottes Willen, das war's oder irgend sowas. Ne? Florian Wirtz hat mit 19 auch einen Kreuzbandriss gehabt und guck an, wie er spielt irgendwie.
Ja.
Ne? Also, und diese Anteilnahme gepaart mit dem Null-Zweifel-Verhalten, dass das Comeback im Grunde schon absehbar ist und dass er in alter Stärke wieder dann zur Verfügung steht, das ist eine schöne Sache. Finde ich gut.
Absolut. Die Brust ist breit.
Ja.
7 Spiele sind es noch?
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, alles, was hier im Moment stattfindet, ist für mich, also wirklich, wir haben ja schon alle möglichen Sachen erlebt, so muss ich sagen, ne? Relegation 2018 haben wir schon drüber gesprochen, das war dann irgendwie ein Floh nach dem Aufstieg in die zweite Liga mit Drexler und Duxch und Schindler und wie sie alle hießen, da Kronholm im Tor, die auf einmal da performt haben, dass die Heide gewackelt hat, 72 Tore, glaube ich, da bester Angriff und so weiter und so weiter. Das war komplett außer Welt. Also das konnte man ja gar nicht ahnen. Scheitern dann gegen Wolfsburg, wo das schon eine Farce war, dass sie überhaupt in der Relegation sind mit dem Etat und dem Spielermaterial, was sie hatten da auch noch Chancen. Aber gut, das war outstanding irgendwo. Dann kommt die Relegation 21 mit diesem Corona-Hetztrip durch die Saison.
Ja.
Zwei Teamquarantänen überstanden. Zwei Matchbälle ausgelassen in den beiden letzten Spielen gegen Karlsruhe und Darmstadt, wo man den direkten Aufstieg hätte schaffen können, kam auch wie in der Saison wie ein bisschen wie Kalle aus der Kiste und auf einmal war eine Boyband von Fabian Rehse ins Leben gerufen, die auf einmal wie im Tunnel Quarantäne egal, Corona-Ausfälle egal, immer weiter hatte auch nichts mit Normalität. Jetzt diese Saison, hat irgendwie von der Entwicklung her was Normales, weil es eben nicht direkt am Aufstieg und nicht nach so einer außergewöhnlichen Situation wie diese Corona-Geschichte da, sondern diese Saison hat ja von den Rahmenbedingungen, ist ja alles normal. Trotzdem ist diese Nummer für mich immer noch komplett surreal, die gerade stattfindet, weil ich kann das ja gar nicht glauben. Das ist ja, man denkt, oh, jetzt, ich sag ja, in Elversberg, oh, wenn man das gewinnt, das ist schon ein Signal, ne? Wupp, 2-0. Oh, jetzt Rostock, ohne kleine Bekel, ohne Eras, ne? Oi. Pichler nicht im Kader, wegen Verhärtung in der Wade, nach Comeback wieder kleiner in An- und Abführungszeichen Rückschlag, jetzt hat er schon wieder trainiert. Ach du je, wenn man das jetzt gegen, die sind ja so unbequem zu spielen und ein Feuerwerk kriegst du da sowieso nicht abgefackelt auf dem Platz gegen, also sportlich jetzt betrachtet, ne, gegen Hansa, ne, dass die gehen sowieso in die Zweikämpfe rein, das weiß man vorher, das tut weh, gegen die zu gewinnen. Souverän, kein Champagnerfußball, aber
ja.
Souverän.
Ja.
Und da denkst du so, jetzt sagst du Nürnberg. So, das ist jetzt eine Mannschaft mit Usun, dem 18-jährigen Senkrechtstarter da, der wo offensichtlich die Dreiviertel der Bundesliga-Clubs hinterher ist oder sowas und vielleicht sogar internationale Vereine. Uiuiui, da sollst du mal bestehen irgendwo jetzt, wenn sie das bestehen. Und so geht das von Woche zu Woche. Ja. Und wahrscheinlich sitzen wir hier in 4 Wochen und sagen, weißt du was, das Thema ist schon durch. Wir haben es gar nicht richtig mitgekriegt.
Ja, es ist erstaunlich, wie stabil das alles ist und dass man wirklich, also man hört ja immer oder hat während der gesamten Saison eigentlich schon so Unkenrufe immer gehört, ne, ja, die brechen noch ein, das halten die nicht bis zum Ende. Mhm. Das wird noch irgendwann, so ein Zwischenhoch und dann, gucken wir mal, ne. Mhm. Und es ist, wie du sagst, es wird, du kannst den Zahlenstrahl immer weiter abschneiden und es bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Und ja, jetzt sind sogar den Vorsprung nochmal ausgebaut, dadurch, dass der HSV nur unentschieden gespielt hat, führt. Insofern, also das wird höchst interessant und es wird mittlerweile höchst real, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und trotzdem bin ich auch, also ich bin der Meinung, es gegen Rostock war alles in Ordnung. Solche Spiele, die musst du 2-0 souverän gewinnen, fertig. Das reicht. Das sind die Dinger, die du so gewinnen musst, egal was dann, so keine Platzverweise, da muss man bei dem Schiedsrichter auch aufpassen müssen, sage ich jetzt mal so lapidar mit in so einem Spiel 11 gelben Karten, das kannst du ja eigentlich auch keinem erklären. Also ich kann es mir nicht erklären, jedenfalls. Also es hat sich keiner verletzt in dem Spiel, es ist keiner vom Platz geflogen, du hast das souverän gewonnen. Hat die fünfte gelbe, genau, wobei, da sage ich dir, das ist eigentlich taktisch klug, damit er nämlich gegen den HSV dabei ist.
Ja, das ist
insofern kann man das auch.
Steht ja schon an der Wand mit dem Kalender mit einem ganz dicken roten Ausrufezeichen versehen.
Insofern, das ist vielleicht nicht der ungünstigste Zeitpunkt dafür. Insofern würde ich das jetzt alles mal unter einer runden Sache verbuchen.
Aber war nicht Maret Otze oder sowas. Das war es nicht.
Nee. Also es war nicht Sergio Ramos. Das glaube ich nicht. Nee. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass du davon ausgehen musst, dass auswärts in Nürnberg, obwohl Holstein sehr auswärts stark ist, aber auswärts in Nürnberg eine andere Aufgabe ist als dieses Hansa Rostock, dass es meiner Meinung nach super schwer haben wird, die Klasse zu halten mit diesem Spiel. Nürnberg ist ein bisschen anders, ne? Nürnberg spielt jetzt in den letzten Wochen auch wieder den Fußball, den man von Christian Fjell gewohnt ist, mit selbst viel Ballbesitz haben, viel Power, intensive Zweikämpfe, wo sie vorher wochenlang das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben. Beispielhaft, auch ist die Frage, ob es beispielhaft ist, aber gegen St. Pauli, glaube ich, knapp über 30% Ballbesitz. Ja, ja. Das war überhaupt nicht Nürnberg. Mhm. Und jetzt ist es wieder ein bisschen so, ne? Jetzt nehmen sie das Spiel wieder selbst in die Hand, jetzt gegen Hertha. Die liegen zwar mit 2 Toren zurück und am Ende heißt es fast überall, Hertha verspielt den Sieg, aber wenn du dir das Spiel so über die Qualität der gesamten Zeit anguckst, bin ich fast ein bisschen bei Christian Fjell, der sagt, wir müssen das Ding gewinnen.
Der Club liegt zweimal mit 2 Toren in Front, 2-0 und 3-1. Und haben dann wirklich sehr naiv sich im Defensivverhalten angestellt. Das kann vielleicht dann auch mal passieren, wenn Rehse und Co. Dann auf einmal Spaß entwickeln und das Publikum mit anfeuert auf den Samstagabend.
Ja.
Aber der Club hat da auch noch Chancen nach vorne und muss auf 3 Tore Vorsprung stellen, dann ist das Thema erledigt irgendwo, ne? Also da bin ich auch bei dir. Also wenn Hertha da sagt, wir haben den Sieg vergeigt, irgendwie, also das ist schon eine sehr skurrile Betrachtungsweise. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Also normalerweise hätte Nürnberg gewinnen müssen.
Deutlich. Und dann Can Usun 2 Tore gemacht. Das ist ja, also.
Das sind Solo irre. Gewesen. Also das sah ja aus, als wenn ich in der D-Jugend irgendwo einen überragenden Spieler habe und der macht die anderen mal wieder mit seinem 10. Tor in dem Spiel, macht er die einmal jetzt 3 Leute auf einmal nass und so. Genauso hat er es da auf Profiniveau gemacht. Das war schon erstaunlich, echt. Also da müssen wir Holstein natürlich alle Alarmsirenen schrillen. Frage ist, ob Patrick Ehrers wieder dabei ist. Der Trainer hat gesagt, wenn er fit ist, wird er wohl auch spielen. Ein Prädikat Stammplatz hat er ihm verliehen. Aber das weiß man ja noch nicht so ganz genau, ne? Also wird möglicherweise jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, aber so eine Mittelohrentzündung, wer die schon mal hatte, der weiß, das ist auch nicht ganz easy, was die Folgewirkung anbelangt. Das heißt, du wirst einfach ein bisschen schlapp oder sowas. Ja. Ne? Die werden die Blutwerte jetzt kontrollieren und dann die körperlichen Fähigkeiten, die er Stand heute mitbringen kann, in die Waagschale der Bewertung mit einlegen und dann, also ich sag mal, das ist 50-50. Aber was sollen wir uns große Gedanken machen, ne?
Ja, es ist ja auch so, du denkst ja, okay, Nürnberg hat eine andere Qualität.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen, Rostock hat es Holstein vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ja auch sehr leicht gemacht mit diesen langen Bällen.
Ja, ja.
Wenn jetzt Nürnberg die Bälle eher übers Mittelfeld ausspielt und vor der Kette erstmal kommt und dann so jemand wie Can Uzun mit seinem Tempo eventuell mal auf eine Kette zumarschieren kann, stellt das eine neu zusammengewürfelte Defensive auch nochmal vor andere Herausforderungen.
Mhm.
Insofern, da besteht natürlich Gefahr. Das sind gefährliche Leute.
Mhm.
Also auch Schleimer vorne drin, ein guter Stürmer. Aber es ist trotzdem ja nichts, wo du sagst, das ist nichts, was Holstein nicht verteidigen kann. Also das
schlotternde Knie muss man deshalb nicht haben.
Genau, so sieht's aus. Und insofern, einfach da so weitermachen wie die Wochen bisher. Mit Vorsprung im Rücken spielt sich immer leichter. Das hat Holstein auch in dieser Saison ein paar Mal erlebt, wie es andersrum ist. Und dann gucken wir mal, auswärts ist Holstein stark.
Wäre natürlich gut, wenn Eras mitspielen würde, nicht nur, dass er auf dem Platz steht. Die drei Spiele, drei waren es, glaube ich, die er im Holstein-Trikot gegen seine alte Liebe, der 13 Jahre da für Nürnberg gekickt, bevor er über das eine Jahr Bremen dann nach Kiel gekommen ist, hat in allen drei Spielen gewonnen gegen seine alte Liebe. Ne? Also ein gutes Omen wäre es auch nochmal, ne? Aber wie gesagt, die körperlichen Geschichten, du hast auch noch Kalle Johansson in der Hand, du hast noch, das war ja auch so eine Nummer, das muss man auch nochmal erwähnen gegen Rostock. Ne? Da standen nachher am Ende auf dem Platz Lasse Rosenboom, Nikolai Remberg, man muss sich bei jedem mal das Alter angucken. Ne? Marco Ivicic ist auch erst 22. Tom Rothe auf der anderen Seite, was da für junge Dachse da auf einmal rumgestürmt sind irgendwo, ne? Und das trotzdem souverän nach Hause geführt haben. Der Trainer sagte auch, der hält sich ja ohnehin nicht so mit diesen Rechnereien und was wäre wenn und so weiter. Und wir kennen ja den Spruch mittlerweile, wir machen lieber anstatt zu reden oder sowas. Das brauchen wir ja alles nicht nochmal zu zitieren. Aber was ich gut fand, sagt er, egal was jetzt noch passiert, wir haben eine gute Basis für die Zukunft gelegt. Ein sehr weiser Satz, wie ich finde, und auch nicht so aus der hohlen Hand rausgeplaudert, sondern schon mit Überlegung. Das, der Unterbau und das, was nachrückt, das kann sich schon sehen lassen.
Und trotzdem ist es ja nicht das, was du hören willst, wenn du am Saisonende dann doch die 7 Punkte irgendwie aufgebraucht hast. Ne? Das kann man dann, das ist ja immer so wie
natürlich.
Gestern Saarbrücken im DFB-Pokalfinale, dann gegen Kaiserslautern ausgeschieden, denkst, ja, Moment mal, es ist hier der Drittligist plötzlich irgendwie Favorit dann und dann klappt's halt nicht und dann ist halt diese Reise, wie immer so schön gesagt wird, ist dann da vorbei so und dann hörst du auch schon sowas, so das, wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben, so alles richtig, aber das willst du in dem Moment halt eigentlich nicht hören.
Ach, natürlich nicht.
Also deswegen
brauchen wir gar nicht groß zu thematisieren, weil sowieso jeder, der schon mal irgendwie, ob du in der Kreisklasse das erlebt hast oder in der Bundesliga, das ist völlig wurscht irgendwo, oder im DFB-Pokal. Wenn du dicht vor so einem Megatriumph stehst, dann willst du den natürlich auch eintüten. So. Aber da muss man ja auch nicht drüber sprechen, auch die Beteiligten müssen nicht darüber sprechen, auch wenn das vielleicht medial nicht besonders spannend ist, was man da so alles zu hören bekommt. Auch Luis Holtby hat nach dem Rostock-Spiel gesagt, wir können uns nur noch selber schlagen. Kam aber sofort, hat er selbst sofort dann wieder einkassiert und hat dann gesagt, damit meine ich aber, dass wir im Training und Wettkampf, wenn wir da ein bisschen nachlassen, dann werden wir auch schnell wieder Spiele verlieren. Es ging jetzt nicht darum, dass man aufs Feld geht und sagt so, wir sind Holstein Kiel und wir blasen hier alles weg. So hat es nicht gemeint. Ne? Das wird aber natürlich gerne so genommen. Dann die Schlagzeile steht überall und das ist ja auch in Ordnung. Damit müssen sie leben, wenn er da so einen rauskoffert oder sowas. Aber bitte, das ist ja das Schöne immer noch. Die Überschriften und Schlagzeilen von Holstein werden überregional mehr. Das darf man konstatieren.
Ja.
Aber sie sind immer noch nicht auf dem Niveau von Kaiserslautern jetzt, was die Quantität anbelangt oder Schalke oder Hertha oder ganz zu schweigen vom HSV oder sowas. Da ist Holstein eher ein bisschen wie Pauli mittlerweile, die sind schon aufgestiegen im Grunde, ne? So, das ist der Tenor, der immer vermittelt wird, ne? Und die kommen auch nicht so ganz groß medial zum Tragen, obwohl die also fast noch eine überragendere Saison spielen als Holstein irgendwo. Und das ist ja auch gut so.
Ja.
Lass die anderen Mann schön, ne, das ist fein, ob da auf Schalke der 15. Verteidiger jetzt sein Comeback feiert oder nicht, oder ausgebotet wird oder in die zweite Mannschaft versetzt wird. Sehr schön und auch spannend zu lesen. Alles, was von Holstein ablenkt, ist was Gutes.
Ja, trotzdem ist es ja auch, also diese Herangehensweise ist mit Sicherheit absolut richtig und verständlich, ja, und alles gut, aber es ist ja trotzdem, macht es ja Spaß.
Natürlich.
Sich das zu überlegen, so wie, was fehlt jetzt noch, was muss man noch schaffen, wie viele Siege haben wir hier auch gemacht, wie viele Punkte brauchst du noch?
Ich bin da nicht so für.
Ich erinnere mich hier an diverse Listen. Insofern, das macht einfach Spaß, das sind ja Spielereien, aber es ist ja irgendwie das, was auch diese Situation jetzt gerade ausmacht und die Wochen zwischen den Spielen, in denen es dann wirklich um was geht, ja auch ein bisschen mit Leben füllt und mit Vorfreude und Spannung füllt, ne?
Darf ich das mal sagen, das stand ja schon zu lesen, da ein Erguss aus meiner Klausurtätigkeit in meinem kleinen Büro und am Dach Juhe zu Hause. Wenn man nach dem 26. Spieltag mindestens 5 Punkte Vorsprung hatte auf den ersten Nicht-Aufstiegsrang, damals waren, und das seit Einführung der 3-Punkte-Regel 1995, 96, damals gab es auch 3 Aufstiegsplätze, ab 2009 gab es dann das Relegationsspiel, dann waren es nur noch 2 direkte Aufstiegsplätze, also 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, ist jeder Zweitligist danach seit 95, 96 in die erste Liga aufgestiegen. Kannst du jetzt im Moment, aber jetzt sind sogar 6 Punkte Vorsprung, aber ja, kaufen kannst du dafür nee, auch nichts.
Nee, aber kannst du nicht. Halt, aber es ist trotzdem interessant.
Ja, man, es ist wie so ein Seil, an dem man sich festkreist. Es ja, muss es doch funktionieren.
Also ich finde halt das muss man so eine Kategorie hier einführen vielleicht. Das ist ja auch, es sind so unnütze, aber irgendwie trotzdem interessante Zahlen und Fakten und Statistiken.
Genau.
Ja, das ist, die Amerikaner sind da großartig in den ganzen Sportarten. Wenn du mal NFL guckst oder NBA oder so, was die für Statistiken aus Anno dazu mal, und der hat 5-mal mit dem Trikot, wo rechts eine Naht falsch saß, hat er dann immer gewonnen und keine Ahnung. Und das ist einfach herrlich.
Ja,
das ist herrlich, und das sind so Sachen, ich habe da auch noch was.
Oh.
Aber total unnütz, aber es ist irgendwie spannend. Nürnberg hat jetzt beim 3:3 gegen Hertha die wertvollste Startelf der Zweitligasaison gestellt.
Nee.
Ja. 27,85 Millionen Euro.
Ui.
Das ist etwas mehr als HSV gegen Düsseldorf, da waren es 27,3 Millionen. Und Hertha jetzt im selben Spiel mit 27,05 Millionen.
Aha.
Jetzt muss man aber sagen, dass von diesen knapp 28 Millionen fast die Hälfte, nämlich 12 Millionen, auf Can Usun entfallen. Also es relativiert es auch wieder ein bisschen.
Hast du Holstein Wert?
Holstein habe ich. Das war jetzt das Spiel gegen Rostock.
Ja.
Tatsächlich die Startelf, 18,5 Millionen.
Oh, es sind ja nur knapp, also rund 9 Millionen weniger.
Ja. Das ist ein knapper Usun weniger, ja, ein sozusagen.
Knapper Usun.
Aber es zeigt halt, wie die Marktwerte ja auch bei Holstein gestiegen sind.
Irre.
Insofern, genau. Und noch was dazu. Nürnberg, zum Thema hatten wir ein bisschen angedacht mit gelben Karten und so weiter. Nürnberg ist letzter in der Fairness-Tabelle.
Ach.
Wusste ich auch nicht.
Nö.
Vorher.
So eine Rupser.
66 gelbe Karten.
So eine Rupser-Mannschaft.
Einmal gelb-rot und 4-mal glatt-rot.
Ah, da wissen wir,
da muss man aufpassen jetzt am Sonnabend.
Holt echt.
So sieht's aus. Holstein übrigens Platz 6.
Ja.
54 gelbe, also 12 weniger. 2-mal gelb-rot, keinmal rot. Jetzt Preisfrage an dich. Wer und wann gelb-rote Karten bei Holstein in dieser Saison?
Eine weiß ich, Kalle Johansson.
Ja.
Und die zweite.
Weißt du noch, wann es war, Kalle Johansson?
Das war gegen Rostock.
Richtig. Der fehlte im Hinspiel gegen Nürnberg dann gelb-rot gesperrt.
Genau. Die zweite, Mensch, wer war denn das noch? Ach hier, Marvin Schulz.
Richtig.
Mhm.
7. Spieltag gegen Hertha.
Genau.
Dir kann man einfach nichts vormachen, ne?
Ach, die Festplatte, die wird ja immer voller. Und da fällt doch schon mal was runter da, links und rechts irgendwie. Aber so ein paar Sachen behalte ich dann doch noch. Ja.
Das war aus der Kategorie unnütz, aber irgendwie spannend.
Ja.
Es hilft uns überhaupt nicht
für
Sonnabend, aber es ist lustig. Genau wie Zahlen und Rechenspielereien.
Du musst ja Orientierung haben. Das,
ja,
das nutzt ja alles nichts. Du kannst ja jetzt nicht einfach die Woche über da rumsitzen, weder als Journalist noch als Fan irgendwie, und sagen, so, jetzt ist das Spiel ist vorbei, jetzt mache ich ja so meine ganz normale Woche hier und dann ist Sonnabend das nächste Spiel. Also so geht das ja nicht. Ne? Also das entwickelt sich ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob mir das nur so geht, aber ich glaube, das geht vielen so, dass man nach dem Abpfiff schon oh, jetzt geht's dahin und oh, jetzt geht schon das leichte Kribbeln und oh je, oh je, oh je. Ohne, dass man jetzt hypernervös wird, das meine ich nicht damit, aber es ist so, komm doch schneller, Sonnabend.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Damit man nicht so lange warten muss irgendwo, ne?
So sieht's aus.
Mhm. Und das ist natürlich die große Kunst da, sag mal, bei den Profis, die dann auf dem Platz stehen, genau das Gefühl zu kanalisieren, um dann sich nicht selbst irgendwie zu sehr unter Druck zu setzen, irgendwie mit mentaler Blockade da irgendwie am Ball vorbeizuschroten oder sonstiges, ne? Das ist dann eben auch ein Qualitätsmerkmal, wenn du dieses Können, was du bisher gezeigt hast, eben bis zum entscheidenden Tag X auf die Platte bringst, dann wirst du auch Erfolg haben. Na, das ist so.
Das Wort zum Sonnabend.
Ja,
locker
am Mittwochmorgen ausgesprochen.
Genau, so sieht's aus. Mit einem bisschen Vorlauf braucht man, dann muss das ja auch sacken lassen.
Das muss sacken. Das muss sacken.
So,
ja, du kannst nicht einfach sowas tiefsinniges, philosophisches.
Der geidelsche Aphorismus an sich ist ja einfach ein bisschen, muss sich ein bisschen setzen.
Ja, ja, hör du mal auf, du.
Zeit bis Sonnabend, 13 Uhr. Anstoß im Max-Morlock-Stadion zu Nürnberg. Wir sind dabei mit Live-Ticker und allem drum und dran, Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeit, der Kommentar zum Spiel. Und nächste Woche machen wir es wie jede Woche, schneiden wieder ein Stück ab vom Maßband, wie viel noch bleibt. Gucken mal, wie sich das entwickelt hat.
4 Siege, 3 Remis, ne?
Fangen an in Nürnberg.
Ja.
Ehe dann zum Heimspiel, nur als kurzer Vorgriff, der VfL Osnabrück kommt und es dann in den Volkspark geht. So ist das die Trilogie der kommenden Aufgaben.
Man soll ja nicht, das ist ja nur das nächste Spiel immer das Wichtigste, aber man kann ja schon mal einen kleinen Ausblick, Samstag, 20. April, ist glaube ich 20.30 Uhr
ja.
Volkspark.
Ja.
Das ist natürlich, also wenn die Konstellation so in etwa so bleibt, ist das natürlich unbelievable.
Absolut.
Unbelievable Trip, da... Also da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt.
Und jetzt noch ein Sieg in Nürnberg oder Punkten in Nürnberg und ein Sieg gegen Osnabrück, sagen wir mal 4 Punkte aus diesen beiden Spielen und dann kannst du auch völlig befreit und völlig sorgenlos in das Spiel in Hamburg gehen.
Wir nehmen jetzt erstmal die nächste Aufgabe.
Ja, Entschuldigung.
Ja,
Entschuldigung,
ja.
Hast ja recht.
Ich bin ja
Coach Geidel hat
ja,
recht.
Ja, wollte ich gerade sagen.
In diesem Sinne.
Alles
vielen
klar.
Dank. Euch da draußen, schönes, warmes Fußballwochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.